lass es doch lieber mit dem Fußball sein, das wird doch eh nichts. Das war die Hölle, ja. Ich war auf einem sehr guten Weg, feste Größe bei Bayern, feste Größe in der Nationalmannschaft mit 23, wo ich halt sage, wow, da will ich hin und da gehöre ich auch hin. Das hat mich dann halt von dem Weg abgebracht. Andere Spieler hätten da halt gesagt, ich gehe das Risiko nicht ein, aber ich bin halt nie so ein Spieler gewesen. Der Schliff, der war halt durch Hermann Gerland, ja. Und der Tiger war schon ein wichtiger Faktor, weil er halt genau wusste, was man bei den Profis sehen möchte, was es heißt, Profi zu sein, was es heißt, bei Bayern München performen zu müssen. Nicht mal nur einmal gut spielen, sondern immer gut spielen wollen, immer das ans Maximum gehen wollen. Sonst bist du nicht gut genug für Bayern München. Den Traum von meinem Vater und meinen Traum natürlich auch, das zu verwirklichen, das war Ansporn hoch 10. Das hat er dann nicht mehr miterlebt. Man ist ja im Leben irgendwie immer auf der Suche. Wo zieht es mich hin? Was sind meine Interessen? Für was bin ich da? Die Suche nach dem Warum. Ja, und ich glaube, ich habe jetzt einen Teil dieser Suche abgeschlossen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sport 1 Deep Dive. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier einmal die Woche mit super inspirierenden Menschen aus der Welt des Sportes. Unser heutiger Gast ist Holger Badstuber. Holger war insgesamt über 15 Jahre lang beim Rekordmeister, ist als Eigengewächs hoch von der Jugend zu den Profis, hat da in einer Generation mit Schweinsteiger, Müller, Robbery und ganz vielen mehr einmal die Bundesliga umgegraben und ist mit 5 Meistertiteln, 3 Pokalsiegen und einem Champions-League-Titel einer der erfolgreichsten Fußballer dieses Landes. Wir sprechen über seine Kindheit, das Bayern-Mindset, seine lange Verletzungspause und wie der Tod seines Vaters ihn in jungen Jahren schon sehr geprägt hat. Holger liebt den Fußball über alles. Das merkt man sofort, wenn er über die alten Zeiten spricht. Und auch so eine ganz positive und inspirierende Art, von der wir uns, glaube ich, alle eine gute Scheibe abschneiden können. Und Freunde, ihr wisst, wie es läuft. Lasst uns gerne jetzt schon eine gute Bewertung und ein Abo da. Das hilft uns wahnsinnig bei unserer Arbeit. Für euch ist es kostenlos. Vielen Dank euch und jetzt ganz viel Spaß euch bei der Folge mit Holger Badstuber. Was bedeutet Heimat für dich?
Heimat ist eine Sache des Wohlfühlens für mich. Natur, Familie, die Liebsten um mich rum, das ist für mich Heimat. Und ist jetzt kein bestimmter Ort, würde ich sagen, ist eher ein Gefühl. Natürlich gibt es Orte, an denen ich mich sehr wohlfühle. Das heißt, das ist eine gewisse Art und Weise Heimat, aber Heimat ist eben vor allem in der Natur für mich. Mhm. Und mit den liebsten Leuten um mich rum.
Weil ich habe mich das so gefragt in der Vorbereitung, weil wenn man sich so deine Karriere und die ganzen Standorte anschaut, wo du warst, dann hast du ja, also es gibt Spieler, die sind während ihrer ganzen Karriere, einmal machen die ganz Europa durch, gehen danach noch irgendwie in die MLS, in die Saudi League, wie auch immer. Und bei dir war das nicht so. Du hast eigentlich um deine ursprüngliche Heimat, um Schwaben rum, so ein Dreieck gespannt mit Stuttgart, mit München, mit Luzern. Und das ist relativ untypisch eigentlich. Deswegen ist das auch eine Art Heimatverbundenheit zu dem Ort, wo du aufgewachsen bist? Oder ist das einfach, war das Zufall? Waren das diese klassischen Irrungen und Währungen des Transfermarkts?
Ich glaube, natürlich hat sich der Fußball heuer sehr weiterentwickelt. Das ist nicht mehr so eine Verbundenheit zu den Vereinen im Allgemeinen, wie es vor Jahren ja war. Vor allen Dingen auch zu meiner Zeit so ein bisschen. Mir war schon wichtig, dass ich die Verbundenheit, eine Identität zu dem Verein gewinne und habe. Drum bin ich auch, ja, wie gesagt, in meiner Karriere 6 Jahre beim VfB insgesamt gewesen, knapp 15 Jahre bei Bayern und dann die anderen Stationen Schalke und Luzern eigentlich relativ kurz. Aber ich muss auch gestehen, die MLS hätte mich schon auch gereizt.
Okay.
Damals zu meiner Zeit, wo ich aufgehört war, da war Saudi-Arabien etc. nicht so offen, ja, wie das danach dann mal war. Also es waren 1-2 Jahre Unterschied. Hätte mich das gereizt, wenn ich einen Vertrag vorlegen gehabt hätte, weiß ich nicht, eventuell, schließe ich nicht aus. Zu meiner Zeit war eher die MLS verführerisch, sage ich mal so, als Abrundung einer Karriere. Aber ich muss auch gestehen, dass da selten Verteidiger von Europa spielen. Ja, die schauen natürlich auch immer da aus marketingtechnischer Sicht, wer bringt uns viel ein, Stars, Tore, Spektakel. Da sind die Amis ein bisschen anders gestrickt, glaube ich. Ja, die wollen natürlich auch das Business dahinter sehen. Und ein Verteidiger, glaube ich, verkauft jetzt nicht die meisten Trikots. Verteidiger schießt nicht die Tore, die man sehen will. Und von dem her war das relativ schwer. Und man sieht es ja auch, dass, wie gesagt, wenig Abwehrspieler in die MLS wechseln.
Ah ja, ich glaube aber in München oder in Stuttgart, da waren deine Trikotverkäufer aber ganz gut. Lass uns...
Gut, das weiß ich, wie gesagt, nicht.
Lass uns einmal zurückgehen. zu den Anfängen in den Landkreis Biberach nach Roth an der Roth, wo du aufgewachsen bist.
Ja.
Man hört dir auch so ein bisschen an, das Schwäbische. Mich würde erstmal interessieren, was ist denn für dich, weil es gibt viele verschiedene Außenwahrnehmungen, aber was ist für dich typisch Schwäbisch?
Typisch Schwäbisch. Also speziell, wenn ich in die Heimat fahre, also in die Heimat, wo ich aufgewachsen bin, fahre oder nach Stuttgart fahre, ist der erste Besuch immer Maultaschen essen. Weil in München gibt es nicht so viele Maultaschen. Oder Läden, wo Maultaschen anbieten. Also Maultaschen ist das erste Gericht. Spätzle, klar gibt es hier auch. Spätzle kriegt man aber, wie gesagt, im schwäbischen Ländle, glaube ich, bessere. Wie hier. Ja, hier sind andere Spezialitäten.
Darf ich da ganz kurz einhaken, wirklich, weil es mich interessiert, weil hier sind Spätzle ganz oft so sämig.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Aber eigentlich muss das doch richtig käsig sein, oder?
Ja, gut, es sind Käsespätzle. Aber ein bisschen so teigiger, ja, ein bisschen fülliger. Und es gibt tolle Lokale in Stuttgart, muss ich sagen, wo ich die schwäbische Karte rauf und runter essen könnte.
Okay.
Und die besuche ich dann auch immer, wenn ich in Stuttgart bin.
Also auf die Frage, was ist typisch schwäbisch, geht bei dir Liebe durch den Magen. Das finde ich sehr
Liebe
sympathisch.
Liebe durch den Magen. typisch schwäbisch ist natürlich auch so ein bisschen die Art und Weise. Die Schwaben sind schon ein bisschen zurückhaltender. Sind aber auch, wenn sie sich wohlfühlen, sind sie schon gesellig. Ja? Also sind einfach ein bisschen anders wie die Bayern. Aber ich fühle mich in beiden Kulturen sehr wohl, muss ich sagen.
In beiden Kulturen. Was würdest du sagen, ist an dir typisch schwäbisch?
Ich bin in Schwabenland aufgewachsen. Ich habe dann Richtung Ende meiner Karriere wieder dort gespielt. Ich habe schwäbische Freunde. Typisch schwäbisch ist schon, glaube ich, das ist schwer zu deuten. Ich glaube, das hat einfach was mit der Persönlichkeit zu tun, dass man schon ein bisschen bodenständig ist, den auch sich immer wieder auf den Boden der Tatsachen begibt. Jetzt sowieso nach der Karriere, glaube ich, bin ich keiner, der vorher vorausbricht und irgendwie die Aufmerksamkeit sucht, sondern eigentlich die Ruhe genieße nach der Karriere. Ich hatte genügend Tumult in meiner Karriere. Und das genieße ich sehr. Vielleicht ist das typisch schwäbisch, dass man sich da ein bisschen zurückzieht. Gewisse Treue zu Freunden, glaube ich, das ist mir sehr wichtig, gewisse Werte. Aber die vertreten natürlich auch die Bayern auch. Also so ist es nicht.
Oder der Rest Deutschlands.
Also ich sehe mich mittlerweile als so ein bisschen ein Mischprodukt. Also ich fühle mich als Bayers und als Schwabe. Das sind einfach die Wurzeln. Und ich glaube, ich komme mit beiden super gut klar.
Und wenn wir jetzt mal wirklich retrospektiv zurückgehen nach Roth an der Roth, was ist da so deine? Gibt es sowas wie eine erste Kindheitserinnerung oder irgendwas, was du damit assoziierst, wenn wir wirklich in deine frühe Kindheit gehen?
Fußball. Also auf dem Fußballplatz, eigenes Tor, eigener Ball. Eine gewisse Ruhe in dem kleinen Örtchen, wo ich aufgewachsen bin. Da gibt es dann einmal im Jahr gibt's ein Dorffest, das sehr, sehr beliebt ist, weil dann doch unsere Klosteranlage sehr bekannt ist im Raum Oberschwaben, sage ich mal so. Da kommen sehr viele Besucher, das ist dann mal so ein Highlight für dieses Örtchen. Ja? Und darauf freut man sich immer, das ist immer im August. Da kommen auch immer sehr viele tausend Besucher. Und das bleibt mir immer in Erinnerung, weil das war einfach das Highlight in den Sommerferien, neben dem Fußball. Und ansonsten, hat man immer mit seinen Kumpels aus der Schule auch Fußball gespielt und dort ein Team gehabt, weit gekommen in der Jugend. Ich glaube, das sucht seinesgleichen nach 20 Jahren, wie weit wir damals gekommen sind. Und so habe ich die Erinnerung. Also es besteht schon hauptsächlich aus Fußball und Familie.
Was für ein Stellenwert Fußball in Roth an der Roth hat, und das finde ich so geil, das lässt das Herz eines jeden Fußballromantikers noch höher schlagen. Auf Wikipedia ist der Fußballplatz als Sehenswürdigkeit eingetragen.
Okay.
Das ist, ich finde, das sagt schon ganz, ganz viel aus.
Hab ich noch nie gehört, aber interessant. Ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren natürlich auch einiges getan. Ja. Früher hatte jedes Örtchen seinen eigenen Fußballverein, heute sind es Spielgemeinschaften. Mhm. Das hat sich einfach sehr viel gewandelt in der Gesellschaft. Ich finde es dennoch sehr, sehr wichtig, dass man Kindern anbietet, Fußball zu spielen, andere Sportarten auszuüben, weil das einfach auch das Soziale fördert und gerade in der Gruppe sich zu beweisen, sich zu seinen Platz zu verteidigen, zu verlieren, zu gewinnen zusammen, selber seine Grenzen auszutesten. Ich glaube, das tut jedem Individuum gut. Und damals war Fußball schon das Highlight im Ort. Klar, aber nach und nach sind da auch andere Sportarten dazugekommen. Also Tennis war auch damals präsent. Aber heute, da gibt es ja viele etliche Sportarten. Im Nachbarort Ochsenhausen, da war Tischtennis natürlich ganz groß. Ja, also jedes Örtchen hatte so seine beliebten Sportarten.
Wir bekommen so eine kleine Stadtrundfahrt. Ich mag das gerne. Du hast mit circa 5 Jahren angefangen.
Ja.
Auf was für einer Position erstmal?
Sehr offensiv. Also
ja, ne?
Zehner, also offensives Mittelfeld. Links außen so ein bisschen, links hängend. Ja, wir haben ja 7-7 gespielt, da war es ein bisschen anders. Also schon offensiv.
Und wer, also ich gehe jetzt mal schwer davon aus, ob der Nähe auch, dass dann wahrscheinlich der VfB der regierende Verein dort war, oder was
von
bei euch?
Von der Nähe war München näher. Aber wir waren ja in Oberschwaben, sprich im Schwabenland. Da war natürlich der VfB von der Kultur her näher. Und die großen Bayern waren eben schon immer die großen Bayern. Manche haben sich dem Erfolg angeschlossen, obwohl der VfB jetzt nicht unerfolgreich war in der Vergangenheit.
Nicht.
Aber der große FC Bayern war halt das Nonplusultra. Und dann gab es welche natürlich, die sich zum Teil dem VfB natürlich viele angeschlossen haben. Auch Gladbach, weil Gladbach auch von der Historie erfolgreich war. So, das waren die drei Vereine, wo ich auch in meiner Familie, wo viele Fans in der Familie da waren.
Naja, ich meine, als offensiver Spieler damals, wenn man an Stuttgart denkt, ans magische Dreieck, da hattest du ja mega Vorbilder.
Ja, Giovanni war eigentlich schon ein großes Vorbild für mich, weil ich habe ihn im magischen Dreieck miterlebt und dann ist er zu Bayern gewechselt und war er bei Bayern ein herausragender Stürmer und da hatte ich auch einige Trikots von Giovanni.
Naja, das glaube ich.
Also Giovanni und Lothar, das waren so meine Idole auf dem Bolzplatz.
Wie cool. Du bist mit 11 Jahren ja dann auch zum VfB gekommen, in die Jugend. Du musst doch eigentlich der geilste Typ auf dem Schulhof da gewesen sein. Das müssen die Leute doch übertrieben gefeiert haben. Wenn du da auf einmal kommst, sagst du, ja doch, ich bin schon in der Jugend. Doch, doch.
Würde ich gar nicht so sagen, weil in der Schule bei Kindern unter Kindern herrscht auch Neid. Ja, und umso älter ich wurde, 11, 12, 13, 14, wo ich dann eben auch in der Heimat noch in der Schule war, da waren immer so die Montagvormittag, wenn dann die Jungs über ihr Wochenende gesprochen haben, da konnte ich halt nicht mitreden. Ja, das hat man dann immer schon irgendwie mich so ein bisschen spüren lassen, habe ich so das Gefühl gehabt. Vielleicht war es auch eine falsche Einbildung, aber klar wussten viele Bescheid, dass ich sehr emotioniert bin und beim VfB Stuttgart spiele. Manche haben da vielleicht auch ein bisschen drüber gelächelt. Ja, der spielt da eh nicht mehr lang und so weiter. Ja, das ist natürlich so. Und gerade auf dem Schulhof etc. oder auch unter Lehrern oder so weiter, wenn man mal, ganz witzige Anekdote eigentlich, ich konnte mal meine Spanisch-Vokabeln nicht lernen. Da bin ich einfach nicht dazu gekommen, weil ich im Auto war. Ich konnte einfach nicht. Da habe ich es der Lehrerin am nächsten Tag gesagt. Und dann hat sie so einen Satz zu mir gesagt, so ungefähr, ja, lass es doch lieber mit dem Fußball sein, das wird doch eh nichts. So, die hat mir aber dann, wo ich Profi wurde, wirklich, das muss ich auch sagen, Hut ab, eine E-Mail damals geschrieben, hat gesagt, es tut ihr wirklich sehr, sehr leid, es war sehr unprofessionell von ihr und sie freut sich für mich, dass ich das geschafft habe. Fand ich dann schön, aber sowas musst du dir dann von Lehrern anhören,
ja,
wo ich dann sage, so, boah, lass doch den Jungen träumen, ob es dann schafft oder nicht, das ist wieder eine andere Frage, aber lass ihn doch einfach seine Ziele verfolgen, seiner Leidenschaft nachgehen und förder ihn lieber, anstatt irgendwie einen blöden Spruch zu drücken.
Was heißt Entschuldigung auf Spanisch? Ich weiß es auch nicht, deswegen, ich dachte mir nur, vielleicht war das bei den Vokabeln
dabei. Perdón.
Ja, macht Sinn. Als du dieser kleine Junge warst, der da geträumt hat und dieser Step dann möglich war, wie lief das ab? Lief das so ganz typisch über Scouts ab, die dann an der Seitenlinie standen? Dein Papa war ja auch U17-Trainer, glaube ich, ne? Wie lief das?
Es war so ein Mischmasch, weil wir waren wirklich dort gut in der U10 beim TSV Rot an der Rot. Und wir waren gerade bei Hallenturnieren in der baden-württembergischen Meisterschaft im Endturnier. Also da haben wir auch gegen VfB gespielt. Und auf der anderen Seite war mein Vater dann halt auch U17-Trainer. Und dann Ja, hat sich das so ergeben. Und für mich war es halt logisch, dass ich den Schritt machen möchte und machen muss, um weiterzukommen, um halt auch besser zu werden.
Und ihr habt dann quasi eine Fahrgemeinschaft gebildet, fünfmal genau. Die Woche und seid nach Stuttgart geballert,
oder wie? Ein Kumpel von meinem Bruder an der Rot war eben auch noch beim VfB 2 Jahre lang.
Mhm.
Und dann von Ulm einer. Und dann haben wir so eine Fahrgemeinschaft gegründet, ja.
Dann gehen wir jetzt mal den Schritt, den auch dein Vorbild Giovanni Elber gemacht hat. Wir gehen jetzt mal zur Bayern-Zeit rüber, aber bleiben noch in der Jugend. Mit 13, 14 bist dann auf einmal die Jugend des großen FC Bayerns da. Du bist dann ja auch nach München gezogen, ne? Wie war das für dich dann auf einmal, doch so weit weg von daheim zu sein?
Absolut neu, vielleicht auch ein bisschen zu früh, weil ich schon auch einer war, der ja sehr heimatverbunden war. Und vielleicht auch nicht derjenige war, der so ein Frühentwickler war. Aber es war halt dann ins kalte Wasser geschmissen. Da musst du mal zurechtkommen. Das heißt, eigentlich schon dann erwachsen werden, selber um sich sorgen, das Taschengeld richtig einordnen, sich dann abends selber zu verpflegen, sein Bett zu machen. Da musst du halt erwachsen werden. Ja? Und dann die Schule wuppen, ja, Schulwechsel, von zu Hause aus und also das dahingehend performen, aber dann auch eben auf dem Platz.
Mhm.
Ja, die nächsten Schritte machen, sich zu entwickeln und das zu bestätigen, dass du einer der 13 bist, die dort ins Internat durften. Und das war schon eine größere Bürde für mich und anfangs hatte ich schon auch da meine Probleme.
Du warst ja eines genau dieser Eigengewächse, die beim FC Bayern immer so beschworen werden. Also wenn man jetzt an die Zeiten von Schweinsteiger, von Müller,
ja.
David Alaba, Philipp Lahm und so weiter denkt, dann hat es immer so was Sagenumwogenes. Und auch wenn ich mir jetzt die Diskussion um einen Lennart Karl zum Beispiel anschaue,
ja.
Dann merkt man, wie krass das im Selbstverständnis vom FC Bayern München ist, dass du A, diese Eigengewächse haben musst und dass sie B, auch performen müssen. Viel, viel mehr als jetzt bei Premier League-Vereinen zum Beispiel. Die sagen, wir kaufen uns hier was ein und da was und das passt dann schon. Woher glaubst du, kommt auch in diesen hitzigen Debatten, die jetzt auch immer noch und durchgehend geführt werden beim FC Bayern, woher kommt dieses Selbstverständnis, dass da die Jungs aus den eigenen Reihen sein müssen?
Ich glaube, das wird dir einfach nach und nach eingetrichtert. Ja? Du bist immer der große FC Bayern. Auf jedem Turnier wirst du anders angeschaut wie ja, die anderen Bundesliga-Vereine. Und dann hast du schon mal so eine Aufmerksamkeit, mit der du dich umgeben musst, aber mit der du auch klarkommen musst. Und da musst du halt auch abliefern. Also bei Bayern München zählt halt nie der dritte oder vierte Platz. Du musst halt immer im Finale stehen und klar, gewinnst du da mal, verlierst du. Aber du musst halt, oder du willst ins Finale und sonst bist du nicht gut genug für Bayern München.
Ja.
Und das wird dir halt gerade sukzessive wenn es dann Richtung U13, U14, U15 dann in die Bundesliga U17 geht, da solltest du dann schon wichtige Schritte machen in deiner Entwicklung. Aber letztendlich ist dann der Schliff, der war halt durch Hermann Gerland. Ja? Und der hat dann die Philipp Lahms, die Andreas Ottl, Sebastian Schweinsteigers vor mir so ein bisschen die Generation rausgebracht. Und der Tiger war schon ein wichtiger Faktor, weil er halt genau wusste, was man bei den Profis sehen möchte, was es heißt, Profi zu sein, was es heißt, bei Bayern München performen zu können, zu müssen. Letztendlich haben es ja dann auch viele in die erste Bundesliga zum Teil über Umwege geschafft, aber bei München es zu schaffen, ist halt nochmal was anderes. Mhm. Und da hatte wirklich der Hermann Gerland ein ganz klares Auge dafür und konnte jeden seiner Spieler gut einschätzen.
Über dich und Hermann Gerland und eure Beziehung will ich gleich noch sprechen. Wir machen einen kurzen Teaser, das machen wir gleich, gehen da nochmal hin. Jetzt würde ich aber nochmal gerne kurz die Abbiegung in Richtung Druck in den jungen Jahren nehmen, weil das klingt nach wahnsinnig viel Druck, was ihr da hattet. Und das haben die Jungs heute natürlich auch. Der große Unterschied ist aber, ihr hattet damals noch kein Social Media. Und es konnte nicht jeder seinen Müll, nenne ich es jetzt einfach mal, rausrotzen, wie er wollte. Ja. War das damals ein bisschen entspannter?
Ja, die Welt hat sich halt schon geändert. Ne? Das ist 20 Jahre her, da tut sich viel. Gerade Social Media ist ein großer Bereich. Es fängt alles schon viel früher an, mit Scouts, mit Beratern etc. Und heutzutage kommen ja welche mit 15, 16 schon in die erste Mannschaft, um sich zu zeigen, um dann auch den Marktwert zu erhöhen. Das ist ja auch zum Teil strategisch gedacht von den Vereinen. Ja. Für die jungen Spieler ist es zum Teil echt schwer, die Dinge einzuordnen, einzuschätzen. Da kommt die Familie noch, wo ich dann auch schon mal einige Sachen gehört habe, die sicher nicht gut für die Entwicklung des Jungen sind, aus persönlicher Sicht, aber auch aus fußballerischer Sicht. Weil mit 16 ist man halt einfach noch Kind. Ja, das ist einfach so. Und den Druck dann auch noch von den Eltern auf das Kind zu legen, indem man zum Teil den Job abbricht, weil der Junge Bestverdiener der Familie ist, dann tue ich mir schwer. Das ist nicht mehr gesund. Und ich glaube, das ist auf lange Frist auch nicht gesund, wenn man so ein Umfeld hat. Deswegen ist Umfeld ganz, ganz wichtig. Und dass man den Jungen gut unterstützt in seiner Entwicklung. Natürlich auch heute auch Mädels, ja, die sind ja auch, gehen ja auch diesen Weg. Aber der Druck im Männerfußball ist halt einfach noch anders. Mhm. Aber das ist schon sehr, sehr krass heutzutage, muss ich ehrlich gestehen. Also da höre ich Geschichten, die, da muss ich schon tief durchatmen, um es richtig einzuordnen. Aber ich kann nur sagen, Social Media so lang wie möglich umgehen. Die Aufmerksamkeit, die sehen die Vereine, wenn du gut spielst, wenn du gut performst. Es soll nach Leistung gehen. Es soll nicht nach Klickzahlen gehen. Und dann kommst du früher oder später eh ans Ziel. Ob es jetzt mit 17 ist oder 19 ist, ist völlig wurscht. Es geht um die Konstanz und um die Langlebigkeit in der Fußballerkarriere. Und manchmal tut es einem gut, wenn er erst später startet.
Ich finde das total spannend, weil egal welche Disziplin im Deep Dive bei uns Gäste da waren. Ja. Wir sind immer oder fast immer bei dem Thema gelandet und sie haben immer gesagt, lass es. Und trotzdem hängen wir den ganzen Tag vor diesen Geräten
rum. Ja, es ist halt, es ist Selbstkontrolle. Ja, es ist auch Kontrolle der Eltern. Ich meine, wenn ich mich jetzt mit Lennart Karl vergleiche, der ist 17, wird jetzt 18, da war ich niemals so weit. Mhm. Ja. Aber ich bin dann halt mit 20, 21, da habe ich halt den Riesensprung gemacht. Ja. Er ist da halt vielleicht früher dran. Von der Entwicklung her, von der körperlichen Entwicklung, von der mentalen Entwicklung, vom spielerischen Verstand her. Irgendwann kommt der Sprung, aber das ist halt sehr individuell. Ja? Ob es besser früher ist oder besser später, das werden wir nachher sehen. Ja? Das Wichtige ist, dass er klar bleibt, dass er ein gutes Umfeld hat und dass er jetzt durch die Phase, wo so viel Hype um ihn steht und um ihn eben so viel geredet wird, dass er da einfach bei sich bleibt, weiterarbeitet, weiter Leistung bringen will, und dann wird er seinen Weg auch gehen. Deswegen habe ich jetzt ihn als Beispiel genommen, weil es einfach das präsenteste Beispiel momentan ist.
Die große Überschrift dessen ist ja eigentlich ein Wertekonstrukt, das man aus der Kindheit und von den Eltern bekommt. Und ich habe mir in der Vorbereitung...
Entschuldigung, da muss ich einhalten. Nicht nur von den Eltern, auch von den Trainern.
Absolut. Absolut.
Das ist mir ganz wichtig. Ich habe zwar eine Trainerausbildung so für die Jugend so ein bisschen gemacht, aber ich habe auch gesagt, was ist mit Werten? Also für mich ist, ich habe von jedem meiner Jugendtrainer was mitgenommen, speziell an Werten auch. Ja, die haben mir was vermittelt. Weil ich ja so oft auf dem Trainingsplan stand, da mussten die Trainer speziell in den jungen Jahren, da geht es einfach viel um Werte.
Und welche Werte sind das?
Ja, soziale Werte, Werte, wie man weiterkommt, wie man sich selber entwickelt, wie man sich selber beherrscht, Disziplin, Konstanz, Konstanz, nicht mal nur einmal gut spielen, sondern immer gut spielen wollen, immer das ans Maximum gehen wollen, immer seine Leidenschaft nachgehen, ja, nicht nur mal am Wochenende, sondern jedes Training, ja, und im Training dann halt auch, ja, wir sind in einem Mannschaftssport, ja, seinen Teil im sozialen Gefüge beisteuern. Also das gibt sehr, sehr viele Komponenten im Fußball, auch mit anderen, auch Sportarten. Ne? Das ist einfach so. Deswegen finde ich den Sport ganz wichtig, aber deswegen finde ich die Verantwortlichkeit der Trainer auch sehr wichtig.
Seinen Teil zum sozialen Gefüge mitgeben, das ist mir gerade total hängen geblieben, was du gerade gesagt hast, weil du ja auch Zivi gemacht hast.
Ja.
Meine Generation, wir hatten es, glaube ich, am allereinfachsten, weil du hast maximal 12 Jahre Schule gehabt, du hattest G8 hier in Bayern und musstest dann erstmal gar nichts machen. Ganz, ganz viele sind dann nach Australien abgehauen auf dem Nacken der Eltern oder so. Da habe ich jetzt nicht dazu gehört, aber also du warst eigentlich von jeglichen Pflichten entbunden, konntest dir ein geiles Leben machen und dann bist du studieren gegangen, hast eine Ausbildung gemacht oder sonst irgendwas. Aber hattest den Zivi eben nicht alle aus deiner Generation, auch noch Älteren, sagen mir aber, wenn wir darüber sprechen, dass das eine Zeit war, die die unglaublich geprägt hat, die wirklich nachhaltig im Erwachsenwerden, was ihre Werte auch angeht, geprägt hat. Was für einen Stellenwert würdest du dem geben?
Der war wichtig für mich, absolut. Die Zeit war extrem wichtig.
Ja, was hast du gemacht?
Zivildienst in der Körperbehindertenschule. Ich hatte, das war gut, ich konnte das gut mit dem Training regeln, aber diese Zeit hat mir enorm viel gebracht. Ich muss gestehen, ich hatte davor wenig Kontakt mit Körperbehinderten, aber nach einer gewissen Zeit, nach 2-3 Monaten war das völlig normal. Ich habe mit jedem so ein, oder mit einem mehr, mit einem weniger, ein Verhältnis aufgebaut, konnte gut mit ihnen, habe dann auch, wie gesagt, mich um einen speziellen Schüler gekümmert, 3 Monate, und musste in eine ganz andere Struktur rein. Ja. Ich bin morgens um 6 aufgestanden, habe bis 9 Uhr Zivildienst gemacht, bin dann zum Training, kurz Mittag gegessen, wieder zurück in die Körperbehindertenschule und dann Nachmittag wieder Training. Da war ich um 6 daheim, bin um 9 Uhr schlafen gegangen und am nächsten Tag war das wieder. Also das war einfach wichtig, auch sich selber nochmal zu strukturieren, aber trotzdem noch zu performen auf dem Fußballplatz, trotzdem so ein Gefühl zu haben, ey, das tut mir gut. Also das holt mich immer wieder zurück auf den Boden der Tatsachen, weil da gibt es Schüler, Menschen, denen geht's schlecht, aber die leben auch und wollen auch ihr Leben in ihrer bestmöglichen Art und Weise irgendwie genießen und Freude haben am Leben. Und das hat mir schon echt gut getan. Und deswegen kann ich das nur bestätigen zu den anderen Gästen. Und ich habe auch größten Respekt. Manche Spieler sind zum Bund gegangen. Ja? Also die waren dann halt komplett weg mal eine Zeit lang.
Ja.
Für die war es dann definitiv noch schwerer, weil hatten dann einfach kein Fußballtraining. Und das konnte ich dann gut kompensieren. Und war eine super Absprache mit der Schule. Und dann konnte ich das wirklich super strukturieren. Und die Zeit war sehr, sehr wertvoll für mich als Mensch, aber auch für mein Gefühl, ja, was zu geben.
Das ist ja dann eigentlich die Zeit, Schule ist vorbei, Zivi ist gemacht, man startet ins Leben rein und eigentlich, das ist so ein Gefühl, dass dir die Welt erstmal zu Füßen liegt. In deinem Fall war ja dann auch noch, dein Traum von der Profikarriere ist dann auch Realität geworden. Und dann gab es aber eine Sache bei dir, die wirklich schlimm für jeden jungen Menschen, für jeden Menschen, der da durchgehen muss, ist und was du auch nicht kompensieren kannst mit Geld oder Erfolg oder juhu, ich bin jetzt Fußballprofi und das ist, dass dein Papa dann gestorben ist. Und ich habe mich total lange gefragt, sollen wir da jetzt reingehen, soll ich das ignorieren, wie machen wir das? Aber ich glaube schon, dass wir dich als Menschen und als Spieler auch besser verstehen können, wenn wir da drüber sprechen. Wie hast du das geschafft, als das passiert ist, dich nicht völlig darin zu verlieren und weiter dich auf Fußball zu konzentrieren?
Natürlich hat es eine Zeit lang gedauert, aber der Fußball hat mir auch Halt gegeben. Ja, also das war schon wichtig. Und deswegen meine ich auch, dass dieses Gefüge Fußball gibt mir halt auch Halt, weil es ist schon meine Leidenschaft. Das war eigentlich die Familienleidenschaft. Ja, die ganze Familie hat Fußball gespielt. Also auch von meinem Vater, die Geschwister etc. Das war einfach nicht durch und durch eine Sportlerfamilie, eine Fußballerfamilie und Fußball war einfach prägend bei uns. Und ich wusste halt, dass es für meinen Vater ein Traum war, dass ich eben das schaffe. Ja, zu der Zeit war das eben noch nicht der Fall. Der hatte zuvor noch meinen ersten Profivertrag mitverhandelt. Aber ob ich es dann wirklich schaffe, das hat er dann nicht mehr miterlebt. Aber diese, sagen wir mal, Blöße wollte ich mir nicht geben, jetzt irgendwie aufzuhören, sondern erst so, jetzt erst recht, jetzt noch den Traum von meinem Vater und meinen Traum natürlich auch, das zu verwirklichen, das war Ansporn hoch 10. Ja, und der Fußball gab mir einfach Halt, gab mir Struktur. Das ist, glaube ich, in gewissen Bereichen im Leben sehr wichtig. Und zu der Zeit war es eben das Richtige für mich. Trauer gehört auch für jeden Fall dazu, das muss auch sein. Jeder ist da auch sehr individuell, aber durch den Fußball oder mit dem Fußball habe ich auch es gelernt, damit umzugehen und habe da auch im Umkehrschluss eine gewisse Stärke rausgezogen. Ja, und ich wollte es umso mehr jedem beweisen und deswegen war die Zeit sehr prägend für mich allgemein. Also das war alles Schlag auf Schlag. Aber letzten Endes war das eine ganz wichtige Zeit in meinem Leben, wo ich mich vor allem dann viel, viel besser kennengelernt habe im Nachhinein. Und dann war das einfach nur noch Ansporn und ja, mit der Familie im Rücken, die vielleicht noch mehr zusammengerückt ist, wollte ich das dann unbedingt schaffen.
Gibt es irgendwas, was du ihm gerne noch mal gesagt hättest? Oder was,
na,
wo willst du?
Ich glaube, es würde ihn stolz machen, jetzt zu sehen, was für eine Karriere ich eingeschlagen habe, wie meine Karriere auch durchlaufen ist. Das ist natürlich auch ein Auf und Ab zum Teil gewesen. Aber ich glaube, im Leben geht es auch darum, durch die tollen Zeiten zu gehen, aber auch durch schwere Zeiten zu gehen. Das stärkt die Persönlichkeit, das lässt dich wachsen. Und ich glaube, ich stehe jetzt heute hier mit 36 Jahren und bin ein gestandener Mann, der schon einiges erlebt hat, der viele Facetten im Leben kennengelernt hat, im Fußballgeschäft kennengelernt hat. Und das lasse ich mir dann auch nicht nehmen. Und das Gefühl bleibt. Und das ist eigentlich mittlerweile ein sehr schönes Gefühl.
Lass uns nochmal das, was wir vorhin besprochen haben, mit Hermann Gerland, Hermann Gerland besprechen, weil was ich total spannend fand, wenn man Holger Badstuber Vater im Internet eingibt, kommt als allererstes ein Bild von Hermann Gerland.
Also mein Vater und Hermann Gerland haben zusammen den Fußballlehrer gemacht. Und die Verbindung ist dann eben geblieben über die Jahre weg. Und er wusste dann auch von meiner Geburt, der Hermann Gerland. Und so ist dann halt deren Freundschaft gewachsen. Und ich bin dann in meinen früheren Jahren, wo ich zum Teil noch beim VfB gespielt habe, haben wir auch mal den Hermann Gerland ab und zu mit seiner Familie zusammen gesehen und besucht. Und da war halt so eine Verbindung da. Heißt aber nicht, dass er mich nicht extra noch geschliffen hätte. Also er hat mich schon auch ordentlich zusammengestaucht etc. Also das war eher ein Minuspunkt, ja, weil er halt irgendwie sich auch nicht die Blöße geben wollte, da, dass man ihm was hinterherruft, Hermann Gerland. Deswegen war eine gewisse Verbindung da, aber hat jetzt nichts damit zu tun, dass daraus irgendwie ein Bonus entstanden ist, um Gottes Willen.
Ganz im Gegenteil, ich glaube, das ist ja auch gerade so die gängige Redewendung, dass man sagt, so der Sohn vom Coach hat es immer am allerschwersten. Und in
ja,
dem
eben.
Fall
und im Endeffekt zählt halt Leistung. Also da kann ich so viel Verbindung haben wie noch was, aber wenn ich halt nicht leiste, dann schaffe ich es bei Bayern München einfach nicht. Punkt.
Wie war das denn dann? Also es ist ja eigentlich ein wunderbarer Full-Circle-Moment. Dieser Mann hat davon erfahren, dass du geboren wurdest und hat dann irgendwann diesen Kit zu den Profis auch mit entstehen lassen. Wie war das dann, als du eben diesen Profivertrag bekommen hast und dann ist Louis van Gaal, du spielst neben dem De Michelis, einem Luca Toni.
Ja.
Wie war das für dich, als junger Kerl da hochzukommen und dann zu sehen, so, oh krass, ich bin jetzt, I'm part of the team.
Ja, gewisser Art und Weise surreal, aber ich habe das natürlich angenommen. Ja, also das war alles so nahtlos. Ja, 2 Jahre U23 und dann hoch direkt und dann direkt so einen großen Trainer zu haben, der natürlich durch Hermann Gerland sehr viel von dir weiß, dich einschätzen kann und dich dann auch fördert, weil er das in Vergangenheit bei Ajax Amsterdam auch mit großen Namen gemacht hat, wie Clarence Seedorf, wie Edgar Davids und viele weitere. Also er ist halt ein Jugendförderer gewesen und hat die auch ins kalte Wasser geschmissen und hat natürlich dann auch meistens das Vertrauen zurückbekommen, was er ihnen geschenkt hat. Und so war es bei mir auch. Also da war jetzt nicht großes, in welcher Welt bin ich denn, sondern ich bin da, das könnte jetzt ganz schnell gehen. Jetzt gib Gas, Holger. Du hast einen Trainer, der auf junge Spieler setzt. Das ist Timing, das ist gut. Hätte ja natürlich auch anders laufen können. Und jetzt gib Gas. Und so ist dann auch gekommen. Also ich habe dann von Anfang an, sehr viele Spiele absolvieren dürfen. Konnte das Vertrauen zurückzahlen. Klar, war auch immer wieder Momente dabei, die vielleicht nicht so liefen. Aber das ist ganz normal mit 20, ja. Mhm. Das wird vielleicht auch Nenner Karl noch kennenlernen, ja. Aber es kommt immer der Hype und dann kommt eben die Lernphase, wo es dann vielleicht nicht so läuft. Aber das ist normal und das sollte man diesen jungen Spielern auch zugute halten und eben auch erlauben. Das war eben eine Wahnsinns erste Saison für mich. Mhm. Plus dann noch WM. Also das war alles schwer zu fassen, weil du einfach abliefern musstest. Du warst im Tunnel, du warst im Fokus. Erst realisiert habe ich das wirklich nach der WM, was ich jetzt in diesem Jahr geschafft habe, was ich da geleistet habe, welchen Stellenwert ich auf einmal habe. Und dann kommt man mal zur Ruhe und realisiert es.
Ich stelle mir das in so einem Alter fast schon gruselig vor mit diesem Druck. Natürlich, du bist natürlich auch über die Jugendakademien und so weiter, wurdest du auch von Hermann Gerland und so geschliffen, damit du auch damit umgehen kannst. Aber trotzdem ist ja junger Typ unter Van Gaal direkt Stammspieler. Dann wirst du noch in die Nationalmannschaft berufen, fliegst mit nach Südafrika, alles geil. Aber da ist ja wirklich alles gegeben, um mental, gerade als junger Kerl, völlig durchzudrehen. Wie haben dir diese Werte, von denen wir vorhin gesprochen haben, die dir deine Eltern, die dir die Trainer mitgegeben haben, da geholfen, also bei dir zu bleiben und nicht geil Lambo hier, Hütte da und auf geht's?
Gut, das ist natürlich von der Elternsicht her auf dir vermittelt worden. Also, und das wollte ich auch nicht. Mir ging es einfach nur um Fußball spielen. Ich wollte Teil dessen sein, ich wollte Spaß haben, ich wollte meiner Leidenschaft nachgehen. Da geht schon mal, also wenn du was mit Spaß machst, wirklich Bock hast auf was, dann denkst du nicht so sehr an diesen Druck. Klar, gibt es immer wieder Druckphasen in der Karriere und gerade bei speziellen Spielen ist der vielleicht ein bisschen höher, aber damit musst du halt individuell umgehen können. Da gibt es ja heutzutage auch viele Tools und viele Möglichkeiten, noch viel mehr wie vor 15 Jahren. Aber wichtig war für mich auch der Halt innerhalb der Mannschaft. Ja. Die Mannschaft war eine gute Truppe, also von der Persönlichkeiten her sehr unterschiedlich, aber deswegen ist der Mannschaftssport halt auch, finde ich, toll, weil man dann den anderen mal auffangen kann, den anderen mal gut zureden kann, der andere vielleicht in einem Tief ist, vielleicht, wie gesagt, dann da klärt sich dann vieles selber innerhalb der Truppe. Und das finde ich schön. Und bei mir war eben, das habe ich auch schon sehr, sehr oft gesagt, Marc van Bommel sehr wichtig als Mentor, als derjenige, der einfach schon viel in dem Geschäft erlebt hat. Arjen Robben, der von Real Madrid kam, Bastian Schweinsteiger, der eben dann zu einer Großform ausgelaufen ist, der dann wirklich den großen Schritt gemacht hat zum nahezu Weltstar nach der WM. Die waren für mich schon wichtige Faktoren in der Phase, wo man begonnen hat. Und das braucht jeder junge Spieler. Deswegen ist auch wichtig, dass man Lennart Kahletz, wir bleiben immer bei dem Beispiel, aber dass er natürlich auch Leute hat innerhalb des Teams, mit denen er sich gut versteht, die ihm wohlgesonnen sind, die ihn auch einschätzen können und dann, wenn halt mal der Zeitpunkt kommt, das Richtige zu ihm sagen. In welcher Form auch immer. Ich weiß nicht, ich kenne ihn leider nicht, aber das ist einfach wichtig, dass es innerhalb der Truppe dann auch wie so Mentoren gibt, die dich dann in guten Phasen, aber auch in schweren Phasen unterstützen.
Eine der schweren oder der wohl schwersten sportlichen Phasen begann für dich am 1. Dezember 2012. Ja. Das war Heimspiel Allianz Arena gegen den damals amtierenden Meister BVB.
Genau.
Du bist in Zweikampf gegangen, hast dich ein bisschen im Boden verhakt, sah es zumindest aus. Und dann sieht man, wenn man die Zeitlupe anmacht, einmal wie das Knie einmal so macht und dir das Kreuzband reißt. Ja. Weißt du noch, was so das Erste in deinem Kopf war, was dir da abging, als du gemerkt hast, irgendwas stimmt nicht? Weil es gibt so eine kurze Verzögerung, wo du erstmal ein, zwei Sekunden gar nicht merkst, was passiert ist und dich dann vor Schmerz verkrümmst. Ja. Und das tut einem selber weh, wenn man das sieht. Ja. Weißt du noch, was in diesen Momenten in deinem Kopf abgegangen ist?
Die Situation weiß ich ganz genau noch, ja, auch nach so vielen Jahren. Aber letzten Endes ist es so, wie es ist und das war gewisse Umstände in diesem Zweikampf, sage ich mal. Ich habe einen Ball gehabt. Auf der anderen Seite ist mein Mitspieler Javi Martinez nur über mich drüber gestolpert. Dann konnte ich es auf der anderen Seite nicht halten. Vielleicht hätte ich gar nicht raus müssen. Aber ich bin halt ein Spieler gewesen, der auch immer nach vorne verteidigt hat und das auch geliebt hat, nicht immer sich zurückzuziehen, sondern auch mal das Risiko dann auch einzugehen. Und im Endeffekt habe ich einen Ball ja gehabt.
Das ist richtig.
Ja, andere Spieler hätten da gesagt, ich gehe das Risiko nicht ein, aber ich bin halt nie so ein Spieler gewesen. Ja. Ich bin schon mit dem Ball schon ein Risiko eingegangen mit meinen Pässen, aber dann auch gegen den Ball nicht nach hinten immer gewichen. Ich mochte das nie. Das war für mich jetzt nicht verteidigen, das war so ein bisschen kuschen. zum Teil. Und das habe ich auch in der Situation nicht gemacht, ja. Und ja, das war dann eben eine Aktion, eine ganze Verkettung an komischen Umständen. Und dann letzten Endes merkst du halt, dass da irgendwas komisch ist, dass da irgendwas passiert ist, da so ein Geräusch auch gehört oder innerlich gemerkt. Und dann wusstest du schon, dass da was Gröberes ist. Nichtsdestotrotz, klar, das ist einschneidend in einer Karriere. Das ist aber auch Teil des Berufs, Risiko, das gehört dazu. Und das Wichtigste ist dann auch wieder darum, daraus zu lernen, wie man mit solchen Situationen umgeht im Leben. Wichtig ist es auch wieder dort das Umfeld. Wichtig sind natürlich auch die Operationen, die bei mir halt auch dementsprechend nicht perfekt waren. Deswegen hat sich das auch ein bisschen länger gezogen. Aber wie gesagt, da kommen immer Umstände zu und das sind halt die Herausforderungen im Leben. Und ich sehe das halt heute mit 36 Jahren anders wie damals. Klar, damals war die Hölle. Ja, ich war auf einem sehr guten Weg, wirklich war feste Größe bei Bayern, feste Größe in der Nationalmannschaft, auf dem Weg wirklich den nächsten Schritt wirklich, ich sag mal, Richtung ganz oben zu machen, ja, in meinen jungen Jahren. Mit 23, wo ich halt sage, wow, da will ich hin und da gehöre ich auch hin zu der Zeit und das hat mich dann halt von dem Weg abgebracht. Und dann kommst du vom einen auf den anderen Tag von einem Mannschaftssport in den Einzelsport. Du bist einfach Einzelspiel, du musst da selber durch und da hilft dir keiner, weil die Mannschaft geht ihren Weg weiter. Ja, du willst natürlich immer dabei sein, du hoffst natürlich auch und ich bin da auch wirklich immer vorm Fernseher gesessen, aber ich musste meinen Weg zurück selber mir erarbeiten. Mit anderen Trainingsmethoden, mit Geduld, was für mich immer der Horror war am Anfang, weil Geduld, das ist nicht mein Spezialgebiet gewesen. Aber das muss man dann halt auch lernen. Und heuer sehe ich das halt schon als Einstieg in meinem Leben, der mir sehr viel gebracht hat. Hätte Fahrradkette, das fragen alle immer, aber ich bin ja einfach kein Mensch. Ich suche da nach Lösungen.
Ja.
Ich hänge in der Vergangenheit rum. Ich mag eigentlich nicht so gerne über die Vergangenheit reden, weil was bringt's mir? Es war eben so dort und dann geht's weiter und man versucht wieder aus der Situation das Beste zu machen. Klar kommt da auch in der Phase Täler dazu, aber da geht man auch wieder durch. Deswegen ist das Umfeld dann auch wieder sehr entscheidend. Und dann hat sich das gezogen. Dann kam ich vom mentalen Zustand her deutlich besser zurück. Aber dann kamen halt wieder ein paar Sachen dazu. Und dann hat sich das auch nochmal gezogen. Und dann nach summa summarum 3 Jahren, sag ich mal, war dann das alles so abgehakt. Ja, der Körper hat gesagt, okay, jetzt ist mal wieder gut. Und dann ging eigentlich alles wieder. Und ich habe auch ein ganz anderes Körpergefühl gehabt. Ich habe eine ganz andere Persönlichkeit entwickelt. Ich habe andere Wahrnehmung von dem ganzen Chef gehabt, eine andere Wahrnehmung auf dem Platz. Und das war für mich schon sehr wichtig, also sehr wichtig jetzt so im Nachhinein. Ja. Also deswegen kann ich sagen, so scheiße es ist, irgendwas ist gut. Und jetzt, wie gesagt, kann ich drüber mittlerweile ein bisschen schmunzeln, weil ich habe einfach sehr viel erlebt in der Karriere. Ist einfach so.
Ich finde es Wahnsinn, mit was für einem Mindset du das heute siehst, weil das eigentlich die mit am längste Verletzung war, die ein Bundesligaspieler je hatte. Ja. 101 verpasste Spiele, 533 Tage, ja. Das geht schon richtig an die Substanz. Du kamst dann zurück, dann kam bei den Bayern wieder, wie eigentlich fast immer, eine enorm dominante, eine wahnsinnig erfolgreiche Zeit. Wir könnten da jetzt Schritt für Schritt nochmal durchgehen, aber wenn ihr könnt das auch auf Wikipedia nachlesen.
Ja, genau.
Der nächste Step war dann eine Ausleihe nach Gelsenkirchen auf Schalke. Ja. Und dann, das war glaube ich ein halbes Jahr, und dann ging es zum VfB.
Genau.
Zu deiner Jugendstation. Da müssen dir doch eigentlich absolut zwei Herzen in der Brust geschlagen haben, weil natürlich FC Bayern, deine große Liebe, ja. Du warst da ewig lang. Dann ist es aber jetzt nicht ein Verein, zu dem du gar keine Beziehung hast, zu dem du zurückgehst, sondern es ist ja dein Jugendverein, bei dem dein Papa auch noch gecoacht hat und so weiter. Genau. Wie war das dann, das Wiedersehen?
Das war dann schon so, erstmal natürlich ein komplett anderes Setting, weil Bayern München, erfolgsverwöhnt, immer Meisterschaft und zu einem Verein, der schon davor die Jahre wirkliche Probleme hatte, Vereinsführung gefühlt, halbjährlich ausgetauscht, einfach kein gestandener Verein mehr war. Ja, ich kannte den VfB unter Meyer Vorfelder und da war das einfach ein gestandener Mann, der an der Spitze des Vereins war, der den Weg vorgegeben hat. Da waren die jungen Wilden noch und so weiter und so fort, waren sehr gute Spiele, magisches Dreieck etc. Also die hatten ja sehr gute Phasen in der Historie beim VfB. Aber zur damaligen Zeit, wo ich zurückgekommen bin, war der Verein schon dreimal Reset und es hat immer noch nicht gefruchtet. Und da kamen immer wieder Leute auch in die Vereinsführung, die zum Teil das erste Mal auf dieser Position waren, die nicht gestanden waren, die Mischung war nicht gut, viele junge Spieler, also ganz andere Ausrichtung von der Mannschaft her. Und ich kam da eher als Erfahrener dazu. War ein ganz anderes Setting für mich, wo ich mich auch erst ja, reinfinden musste. Ja. Ja. Aber ich hatte natürlich eine Verpflichtung, weil ich war derjenige, der von mehr oder weniger Bayern München kam. Ja. Und wollte natürlich da schon auch meiner Verantwortung gerecht werden. Das erste Jahr war auch, also für das, woher wir kamen, zu dem, wo wir dann letztendlich standen, war sehr gut. Aber dann fingen halt die Probleme wieder an. Wechsel in der Führungsetage und so weiter. Also das, sagen wir so, summa summarum, deswegen freut es mich heute so extrem, dass der VfB Stuttgart da steht, wo er steht.
Bei dir läuft.
Zu Recht da steht, wo er steht. Mit einer tollen Vereinsführung, mit einer klaren Hierarchie, mit Personen auf gewissen Positionen, die wirklich Experten sind. Und das ist ja wie ein Unternehmen heute zu sehen. Und deswegen macht es mich extrem froh, dass der VfB wieder zurück ist. Und die Fans freuen sich da auch. Und ich bin halt auch jetzt mittlerweile ein Fan von VfB.
Schön. Wie kam es dann, wir hatten das ganz am Anfang schon mal angeschnitten, dass du diesen Step nach Luzern nochmal gegangen bist?
Ich wollte ins Ausland, egal wohin.
Und dann Schweiz?
Ja, gut, und dann Schweiz, dann kam das eben so. Ich wollte einfach nochmal, ich wusste, okay, jetzt werde ich nicht mehr so lange spielen. Mir war schon bewusst auch, ich will unbedingt erstens selber entscheiden, wann ich aufhöre. Und damals war es noch zu früh. Und ich wollte auf der anderen Seite gesund aus meiner Karriere rausgehen, weil ich habe genügend, glaube ich, Verschleiß gehabt. Und ich wollte einfach nach meiner Karriere mobil alles machen können, worauf ich Bock habe. Ja, sicherlich muss ich was tun dafür, aber im Allgemeinen möchte ich alles ausüben können, worauf ich Lust habe. Und ich bin ein sportlicher Mensch nach wie vor und das ist mir auch sehr wichtig, weil es weiterhin ein Filter für mich ist. Und deswegen bin ich nach Luzern dann gewechselt, in die Schweiz einfach mal ein bisschen vom Radar verschwinden so ungefähr. Und das war auch eine prägende Zeit, das war einfach jetzt im Nachhinein auch vielleicht, auch wenn ich es mir vielleicht ein bisschen anders vorgestellt hätte, trotzdem auch eine Erfahrung, die ich mir nicht nehmen lassen möchte. Und somit war das eine Abrundung, wo ich wirklich sehr happy damit bin und dann auch das Karriereende verkündet habe und dann auch wirklich einen Haken drunter setzen konnte, unter meiner Karriere und sagen konnte, ich habe alles Mögliche versucht, es ist nicht immer alles gelungen, aber ich glaube, meine Karriere kann sich sehen lassen. Die Titel sind in meiner Tasche. Ich habe in einer tollen Generation gespielt, tolle Generation bei Bayern München, tolle Generation bei der Nationalmannschaft, also eine prägende Generation, würde ich sagen, wo der Erfolg damit verbunden wird. Und das ist mir auch sehr wichtig. Und somit kann ich, glaube ich, von einer guten, sehr guten Karriere sprechen und kann das Kapitel ganz ruhig beenden.
Das ist schön. Wenn man jetzt mal in die Zeit nach dem Karriereende geht, dann kann man den, zumindest im Bayern-Kosmos vor allem, aber auch teilweise darüber hinaus, dann wird der Name Holger Badstuber oft mit dem Namen oder oft mit dem Beiwerk Legende versehen. Wo ich mir jetzt denke und auch wie ich dich jetzt kennengelernt habe, du bist 36, du wirkst mir wie ein ganz entspannter, normaler Dude. Für mich wäre das irgendwie weird. Aber das sage ich jetzt nur, also du kannst eine völlig andere Meinung dazu haben. Aber so ein 36-jähriger Typ, der voll im Saftschiff voll sein Zeug macht und dann kommen die ganzen Leute mit Legende, würde auf mich ein bisschen antiquiert wirken. Wie gehst du damit um?
Ja, locker. Was soll ich da? Das ist heutzutage auch ein Spielchen. Das wird natürlich auch aufgebauscht durch in Social Media, durch Medien. Legende, das kann man mich in 20 Jahren vielleicht nennen, aus gewissen Gründen. Jetzt nehme ich es an, aber ja, alles gut. Für mich ist wichtig, dass ich den Respekt der Leute habe. Das ist mir wichtig. Für mich war es auch immer wichtig, in den schweren Phasen, in denen ich war, Vorbild zu sein.
Mhm.
Vorbild zu sein, weil das kann jedem passieren. Das ist einfach das Berufsrisiko. Und zwar in vielen Sportarten. Beim einen Sport sind es eben die Verletzungen, die häufiger auftreten. Beim Fußball sind es die. Beim Handball ist vielleicht mehr die Schulter. Auch Kreuzbandrisse beim Basketball ist. Also es gibt viele mögliche Verletzungen, die einfach in einer Karriere, in einer Profikarriere auftreten können. Manche müssen ihre Karrieren deswegen auch beenden, früh aufgeben. Und für mich war es immer wichtig, dass ich alles Mögliche versuche, um wieder auf dem Platz zu stehen, Vorbild zu sein für Sportler, denen es ähnlich geht und vielleicht dann ihnen auch ein bisschen ja, Vorbild sein, um vielleicht Kraft wieder in diesen Phasen zu schöpfen. Das war mir für mich immer ganz wichtig. Deswegen soll ich dann auch oder ist mir das auch wichtig, dass ich dafür dann auch Respekt bekomme.
Ich habe das Gefühl, den bekommst du und das ist wahrscheinlich auch so, wir sind jetzt hier gerade in deinem Office mitten in der Münchner Innenstadt, ja. Wenn du hier rausgehst, um irgendwie Mittagessen zu holen oder so, die Leute werden dich ja auch erkennen und auf dich zukommen, da würde mich interessieren, wie ist diese erste Begegnung, wenn du entweder Menschen auf der Straße, aber vielleicht auch in einem Business-Kontext heutzutage, wenn die auf dich treffen, wie gehen die auf dich zu?
Ich bin doch kein Profiler, aber gut, ich meine, das kommt ja auch immer drauf an, wie ich auf die Leute zugehe. Ich denke, dass ich relativ locker bin. Natürlich war ich immer ein Spieler, der jetzt nicht der Klassenclown war. Ich war immer schon seriös und habe versucht, dann halt auch ein gestandener Fußballer zu sein, gestandene Persönlichkeit zu sein. Auch wegen meiner Position als Innenverteidiger, glaube ich, ist es falsch, wenn du da der Clown bist, weil die Mannschaft muss sich auf dich verlassen. Da musst du auch gewisse andere Attribute an den Tag legen. Und so bin ich halt euch heutzutage auch. Klar, mit einem gewissen Abstand wird man einfach relaxer. Man ist nicht mehr in diesem Fokus drin, man ist nicht mehr in dieser Bubble drin. Ich habe jetzt viel kennengelernt, auch außerhalb des Fußballgeschäfts. Und das macht mir jetzt Spaß. Und deswegen bin ich vielleicht jetzt auch ein bisschen offener für vieles Neues. Das merken natürlich auch die Leute. Und sofern man mir jetzt nicht mit bösen Worten entgegenkommt oder so, da bin ich sehr entspannt und freue mich auch, wenn Leute mich ansprechen. Aber kann genauso gut allein im Wald verbringen und meine Ruhe haben. Also gibt eben auch verschiedene Facetten und ich bin froh, wenn ich beide kann.
Ich finde das so spannend, weil diese Welt auch ein bisschen neu ist noch für mich, wenn ich so sehe, wie mit Ex-Profis und auch teilweise Prominenten, sage ich jetzt einfach mal, so umgegangen wird teilweise, sei das jetzt auf irgendwelchen Treffen, Veranstaltungen, wie auch immer, es bildet sich ganz schnell eine Traube und danach fängt ein Geschleime an vom anderen Stern. Und das ist einerseits und das hat auch was Menschliches, dass man sagt, man will natürlich dem Gegenüber gefallen, man will nicht nerven und so weiter. Wenn ich mich in deine Position aber da reinversetze, dann weiß ich doch nie, wer gerade welche Absicht mit mir hat. Das würde mich völlig wahnsinnig machen.
Aber das ist auch wieder was im Fußballgeschäft. Ich rede jetzt immer vom Fußball oder in einer sozialen Gruppe. Du kannst gut Leute einschätzen, ja? Weil du musst ja auch deinen Mitspielern vertrauen oder nicht vertrauen. Du kriegst eine gute Einschätzung, ein gutes Gefühl für Persönlichkeiten. Wer es gut mit dir meint, wer es nicht gut mit dir meint, auf wen du bauen kannst, auch in schweren Momenten. Und das habe ich eben, das musste ich lernen. Das war schon eine Aufgabe für mich, auch in den Phasen, wo es eben wo oben auf war, also Nationalspieler, alles ist nachgelaufen, du kriegst als Nationalspieler den roten Teppich ausgelegt, ja, genau. Das war noch damals noch erfolgreich. Das musst du einschätzen, aber du musst auch einschätzen dann dein Umfeld, wenn es halt nicht so läuft. Mhm. Und da habe ich es kennengelernt, da habe ich München kennengelernt, da habe ich die Gesellschaft kennengelernt, da habe ich die Schulterklopfer kennengelernt, aber habe auch die echten Freunde kennengelernt. Und die Leute, die mir ja bleiben und die ich halt irgendwann mal nicht mehr an meiner Seite möchte.
Ja.
Und da musst du auch ganz klar differenzieren. Ja, und die Schulterklopfer kommen ganz schnell, aber die sind auch ganz schnell wieder weg.
Mhm.
Und das war für mich schon das ist mir im Gedächtnis geblieben. Und das habe ich sehr, sehr früh kennenlernen müssen. Aber heutzutage bin ich froh. Deswegen, das bin ich schon gewohnt. Und ich kann, glaube ich, ganz gut Menschen einschätzen. Aber man muss auch sagen, ich glaube, das geht jedem so. Manchmal im Leben, da sind es einfach Wegbegleiter. Die bleiben da einen für eine Zeit lang und irgendwann geht es auseinander aus irgendwelchen Gründen. Und auch muss nichts Schlimmes passiert sein. Aber manche bleiben halt für ein Leben lang und die sind meistens nicht mehr als eine Handvoll.
Du wurdest kurz vor deinem Verletzungs-Comeback von jemandem bei der SZ gefragt. Da gab es einen Artikel über dich, wie viele echte Freunde du hast. Und da hast du 5 gesagt. Würdest du sagen, es sind mehr geworden seitdem?
Nee.
Das ist eigentlich schön.
Was heißt schön? Ich bin jetzt nicht verschlossen, dass es nicht mehr werden.
Nee, das meine ich nicht.
Aber ich weiß ja, wer mein Umfeld ist, wer mir wichtig ist. Es sind immer Leute, die eigentlich sehr ähnliche Werte vertreten. Natürlich kenne ich durch das Geschäft, kenne ich durch die ganzen Vergangenheit sehr, sehr viele Leute, aber mit denen ich auch gut bin. Aber so wirklich enges Umfeld ist es halt die Handvoll.
Genau deswegen finde ich das schön, weil mir die Leute immer ein bisschen suspekt waren, gerade so in der Jugend oder wenn man so Anfang 20 ist, dann kommen Leute und sagen einem so, ja, ich habe 20 verschiedene Freunde und so. Und dann denke ich mir so, hä? Ich habe 4, maximal 5, die ich jetzt wirklich zu meinen engen Freunden zählen würde. Und das ist
wie definiert man Freunde? Das ist auch individuell, aber
klar.
Für mich ist es halt wirklich jemand, der an meiner Seite ist, der langfristig an meiner Seite ist, der dem ich ja offen gegenüber sein kann, der mir seine Meinung geben kann, dem ich meine Meinung geben kann.
Mhm.
Und der eben dann da ist, wenn ich ihn brauche.
Absolut. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Wir beenden den Podcast, wir beenden den Deep Dive immer mit einer Frage, die ich allen unseren Gästen stelle, nämlich die sogenannte Alien-Frage. Stell dir mal vor, Aliens landen auf der Welt und die haben keine Ahnung, wie der Mensch funktioniert, was Fußball ist, was Sport ist und so weiter. Und sie sehen dich in dem Fall, wie du dich dein Leben lang vermeintlich abmühst für eine Sache, für so eine runde Kugel, der du hinterherläufst, dich da verletzt und dann noch mehr reingibst um noch mehr mit dieser runden Kugel zu spielen. Also sie verstehen es nicht und sie kommen zu dir, weil du offenbar Ahnung davon hast und sie fragen dich, Holger, warum das Ganze? Was sagst du ihnen?
Man ist ja im Leben irgendwie immer auf der Suche. Ich bin auf der Suche nach, wo zieht es mich hin? Was sind meine Interessen? Für was bin ich da? Und ich glaube, das ist eigentlich die Suche nach dem Warum. Ja, und ich glaube, ich habe jetzt einen Teil dieser Suche abgeschlossen. Ja, weil ich einfach einen Teil meines Lebens, ein Kapitel meines Lebens abgeschlossen habe. Und jetzt geht's in die nächste Suche rein. Wo gibt's für mich die nächste Aufgabe? Was gibt's für mich noch im Leben? Ja, ich bin offen. Ja, und das ist, glaube ich, immer jetzt nicht diese unruhige Suche, sondern ich freue mich drauf. Was bringt das Leben für mich? Ja, das kann ich eins sagen. Das Leben ist nicht groß planbar. Es ist, man kann's visualisieren aber das Leben ist nicht groß vorhersehbar. Und es kommen immer wieder Einschnitte im Leben. Und mit denen muss man dann halt zurechtkommen und die Lösungen finden. Aber ich bin gerne auf der Suche, was das Leben für mich bereithält. Und das würde ich, glaube ich, diesem Alien sagen.
Holger, vielen, vielen Dank dir. Danke dir ehrlich für deine Offenheit, auch über die Themen zu sprechen, die vielleicht nicht ganz so angenehm sind. Danke dir, danke euch. Wir hören uns nächste Woche wieder, sehen uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge Deep Dive. Lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns nächsten Dienstag um 0 Uhr überall, wo es Podcasts gibt und ab 18 Uhr auf YouTube. Danke. Ciao.